Ich habe heute eine Predigt vorbereitet, die heißt, du hast Post. Du hast Post. Und jeder von uns weiß, was es heißt, Post zu haben. Ich bin fast manisch. Jeden Tag, manchmal mehrmals pro Tag, gehe ich zum Briefkasten und ich schaue rein. Und meine liebe Frau sagt, hey, du hast schon mal reingeschaut. Es ist nichts drin, das kann nicht sein, der Postbote war schon mal da. Aber für mich ist, den Briefkasten zu öffnen und zu schauen, was da rein ist, das ist so wie ein Kick, ist ein Adrenalin. Weil Briefe sind was Tolles, Briefe sind was Wunderbares. Und ich bin Baujahr 79 und ob ihr mir glaubt oder nicht, ich habe hier so Liebesbriefe, was meine Frau und ich uns gegenseitig geschrieben haben. Also eins davon hat das Datum 31.08.2001. Da müsst ihr euch überlegen, hey, das sind Jahre vergangen. Ne? Also ihr gehört tatsächlich zu dieser Generation, die vom Schwarz-Weiß-Fernseher bis zum iPhone die ganze Entwicklung durchgemacht hat. Also ich sehe mich privilegiert. Ich habe Sachen gesehen und diese Entwicklungen durfte ich mitmachen. Und es ist Wahnsinn, was so sich alles in unserer Welt getan hat. Aber ich finde, ein Brief, hey, das hat was. Gell? Ein Brief hat immer was. Und es gibt ja, genau. Also die ersten Liebesbriefe sieht man an der Farbe, an die Handkunst, die da drauf ist. Das sind persönliche Briefe. Manchmal bekommen wir auch von Mutter, Vater, Geschwister, irgendwas Nettes, irgendwas, was uns emotional stärkt. Und das ist wichtig. Und ich persönlich, ich schätze sehr, wenn Leute einen Stift in der Hand nehmen und sich bemühen, was Schönes zu schreiben. Das ist echt Wahnsinn. Also die nettesten und die schönsten, ja, sind die Liebesbriefe oder da, wo man Freundschaften oder Gefühle ausdrückt. Das ist genial, ja. Also genau, Liebesbriefe. Dann gibt es nochmal, Post kann man sich nicht aussuchen, manchmal kommt. Also Post, du gehst zum Postkasten und da findest irgendwas. Und wer von euch hat schon mal was sowas gekriegt? Hola, ja, genau. Also das sind diese förmliche Zustellungsbriefe. Das sind so, du bekommst von irgendeinem Amt einen Brief und das ist meistens hat damit zu tun, dass du was falsch gemacht hast, ja. Aber die Leute, die meinen es nicht böse, die schicken es halt. Du hast irgendwas gemacht und für uns hat schon mal eine tolle Bedeutung. Ja, wir sind so gesegnet mit Geistesgaben und es gibt Situationen, wenn wir ein orangenes großes Licht sehen, ja, am Ende des Tunnels, zum Beispiel in Ulm. Ja, aber das ist nicht eine Eingebung von Gott, sondern du bist geblitzt, du bist zu schnell gefahren. Ja, und dafür musst du Strafe zahlen, ja. Also, und die Leute, die meinen es nicht böse, du hast was falsch gemacht und ich kriege auch solche Briefe, ja. Also ich bin kein Heiliger, es passiert, ja. Aber du darfst so einen Brief wirklich nicht ignorieren. Wenn es ist nicht zu deinem Besten, so einen Brief zu ignorieren, dann wird immer schlimmer. So, dann gibt es so ja, auch von verschiedenen Ämtern, da gibt es diese Infobriefe von Landratsamt, besonders wenn man ehrenamtlich tätig ist, gibt es Angebote, du kannst dich noch mehr einbringen da und da. Also es gibt manchmal Programme, was die Behörden und die Gemeinde veranstaltet und du bist eingeladen, teilzunehmen. Es reglementiert viele Sachen und die sind gut, ja, also ich freue mich auch immer wieder, wenn ich sowas bekomme. Die haben ihren Platz und die brauchen wir. Ja, genau. Und dann gibt es diese Werbungsbriefe. Ja? Habt ihr schon mal sowas bekommen? Ja, Werbung. Und was interessant ist bei diesen Werbungen, es steht dein Name drauf. Und es gibt viel Gedrücktes und ich habe hier so einen Apfel draufgeklebt mit einem Wurm drin. Ja? Weil meistens ist es so, die versuchen dich in etwas hineinzuziehen, wo du eigentlich nicht willst. Oder da ist irgendwo der Hase begraben. Ja? Die wollen an deinem Geld quasi. Ja? Also, und die wollen dich hineinziehen und du, dann guckst du da, oh, da steht mein Name drauf, was für eine Ehre, die meint es gut mit mir und so. Und bei solchen Werbungen ist halt ein riesen Nachteil, die gaukeln dir nur Vorteile vor. Keiner hat gesagt, hey, pass auf, eigentlich geht es um das. Ja? Immer Vorteile, hey, du brauchst es. Und die versuchen so überzeugend zu sein. Ja? Und ich mag solche Werbung nicht. Ja? Also, und deswegen kommt da so ein Apfel mit einem Wurm drin, weil der Apfel nicht koscher ist. Genau, und jetzt habe ich so weitergesponnen mit den Briefen. Sehr wahrscheinlich habt ihr sowas noch nie bekommen, hoffentlich auch nicht. Erkennt ihr schon an der Schrift? Okay. Das ist ein Erpressungsbrief. Ja, so mit Ausschnitten aus der Zeitung und so weiter. Also der Verbrecher hier, der das geschrieben hat, der hat nicht genug Platz gehabt, um alles in ein Wort zu schreiben und hat den Bindestrich vergessen beim Erpressungsbrief. Aber seit wann achten Verbrecher auf Grammatik? Ja. Und meistens in einem Erpressungsbrief, das ist folgende, ist immer das Gleiche. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Kennt ihr noch den Film? Ja, meine Frau hat mich gewarnt, es kann sein, dass viele den Film nicht mehr kennen. Ja, ich weiß, was du gemacht hast. Ja? Also du hast irgendwas verbockt, ich weiß es. Und wenn du willst, dass ich nicht der Öffentlichkeit sage, was du getan hast, dann am besten tust du, was ich dir sage. Ich habe dich unter Pantoffeln. Du gibst mir Geld, du machst das, sonst du bist in meiner Macht. Also ein Erpressungsbrief hat immer mit Macht, mit Kontrolle zu tun. Es ist eigentlich kein schönes Brief. Und ich will die Leute nicht beneiden, die im Echt so einen Erpressungsbrief bekommen, weil meistens sind da auch Fotos drin, Beweisfotos oder eine CD oder was auch immer. Also, ja, also Erpressungsbrief. Und dann, Christine hat recht, Kat, es gibt auch Drohbriefe, ja. Also ich kenne Politiker in korrupten Ländern, die eine klare Linie ziehen und sagen, ich stehe für Recht, ich stehe für das, was gut ist. So, ich ziehe durch und den Mafiosis und den Übeltätern in dem Land gefällt es nicht. Und sagt, kriegen Sie Anrufe, kriegen Sie Drohbriefe, ich bringe dich um. Und du machst Ärger und lässt es und du weißt nicht, wie das wahre Leben funktioniert und so weiter. Genau, also diese Briefe, die haben was in sich. Ne? Also, und wir alle bekommen Post. Du hast Post, ich kriege jeden Tag Post. Und wobei so ein Brief oder so eine Post sehr unwahrscheinlich ist zu bekommen im Leben, es kann sein, dass du oder ich sowas im geistlichen Leben bekommen. Ein Erpressungsbrief. Es gibt jemand, der sehr interessiert ist, dich unter Pantoffel zu halten. Jemand, der deine Verfehlungen gut kennt, der weiß, was du getan hast. Er ist was Übles, jeder macht was Übles. Und er will dich damit erpressen. Und die Bibel nennt diesen Übeltäter, dieser Erpresser, das ist der Teufel. Und der erinnert dich an deine Sünden. Der sagt, hey, ich weiß, aber weißt du, du musst nur sagen, was ich dir sage. Okay? Das bleibt unser schmutziges Geheimnis. Bloß nicht zum Licht bringen. Ja? Und stell dir mal vor, was die Leute denken werden, wenn die erfahren, was du angestellt hast, wenn du einfach zugibst, was du getan hast. Und dann, das ist wie dieser Mafia-Boss, der nötigt dich, der bringt dich in eine Situation, dich zu korrumpieren oder irgendwas Übles zu tun, damit er dich was in der Hand hat. Und sagt, es bleibt unser Geheimnis, aber hey, du darfst das und das und das nicht tun und du machst, was ich dir sage. Und dann entsteht so diese Macht über die erpresste Person. Und das ist der Teufel, das ist der Widersacher. Die Bibel nennt ihn auch der Trickser, weil er schon vom Anfang an die Leute in irgendwas hineingeritten hat und ausgetrickst hat. Das ist, da habt ihr bestimmt in Gedanken oder in eurem geistlichen Leben schon mal so einen Erpressungsbrief bekommen. Hä, du bist so ein schlechter Mensch. Wagst du ja nicht. Rede mit niemandem drüber. Bloß nicht, weil er dich in seine Macht halten möchte. Und meistens ist es auch so im geistlichen Leben, wenn man das Richtige tut, dass es dann die Drohbriefe bekommen. Ja, was? Spinnst du? Jesus, du willst dein Leben in Ordnung bringen? Hast du es noch alle? Weißt du, wie viel Ärger du mir machst? Und der Teufel, der weiß ganz genau, wenn du das Richtige tust, wenn du dein Leben bereinigst, wenn du mit Jesus gehst, dass du eine imminente Gefahr bist für sein Gefängnis, für sein Reich, wo er andere Leute unterdrückt und in Dunkelheit hält. Da schickt er dir einen Erpressungsbrief. Ihr könnt die Biografien von großen Männern und Frauen Gottes lesen. Wenn sie angefangen haben, kompromisslos das Richtige zu tun, da ist so viel schiefgelaufen in dem Leben. Die sind so angefochten, so angegriffen. Wieso? Weil diese Leute, die waren eine extreme und die sind eine extreme Gefahr für dieses Reich der Dunkelheit, für die Mächte des Finsternis. Und dann kommen im geistlichen Leben kommen solche Drohbriefe. Und dann gibt es noch so eine Sache, also zu dem Drohbrief, es steht in 1. Petrus 5, 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Wie ein brüllender Löwe, der brüllt, der schreit, der versucht einzuschüchtern. Und egal wie tapfer du bist oder wie safe du bist in einem Zoo, ich war sehr oft in dem Leipziger Zoo mit meiner Frau, und es gibt Absperrungen. Also der Löwe, der ist in einem Gehege, der kann nicht raus. Und du bist eigentlich in Sicherheit. Aber wenn du einfach so locker spazierst und da hörst du 10 Meter hinter deinem Rücken einen brüllenden Löwe, da zuckst du zusammen. Da kommt es zittern, dann guckst du erst mal woher es kommt und kommt dieser Instinkt, entweder mich in Sicherheit bringen oder Herzklopfen für einige Minuten. Und das ist eine Strategie des Teufels. Er brüllt wie ein Löwe. Er weiß, dass du in Gottes Hand sicher bist. Jesus hat versprochen, niemand wird meine Schafe aus meiner Hand reißen. Du bist hinter dieser sicheren Absperrung, aber der Teufel brüllt, um dich dazu zu bringen, was Dummes zu tun. Er bringt dich dazu, etwas anzustellen, dass du dir selber schadest. Deswegen hat der Teufel die ersten Menschen in Garten Eden nicht direkt angegriffen, sonst hätte er riesen Ärger mit Gott gekriegt. Was macht er? Er überzeugt die Menschen, was Dummes zu tun. Und bis heute hat sich seine Strategie nicht geändert. Er kann dich nicht zerstören, du bist in Sicherheit in Gottes Hand. Aber der kämpft, der brüllt, der schüchtert dich ein, was Dummes zu tun. Und und die Sache mit der Einschüchterung und dieser geistlichen Drohbriefe, wenn das nicht funktioniert, da gibt es nochmal so eine Sache, ja, da kommt denn mit Werbung. Und wenn heute, ja, 20% Rabatt drauf war, wenn du mit Jesus gehst und kompromisslos bist und du zeigst klare Kante, da gibt es 75% Rabatt an dem Tag. Und du sagst, hey, hallo, Mann, ich habe ein super Angebot für dich. Ja? Aber das ist immer dieses Kleingedruckte. Ja? Sünde verspricht viel. Ja? Du wirst so glücklich sein. Ja? Und wie lange dauert dieses Glück? Sünde ist ein Shortcut, ist eine Abkürzung zum Glück. Ja? Denkt man. Ja? Aber wenn man da gebissen hat, da entdeckt man, hey, dieses Gefühl hat nur für ein paar Tage gedauert, aber dafür hast du dir vielleicht lebenslang Misery zugesichert, ja, oder Elend. Und da kommt der Teufel, wenn du kompromisslos mit Gott gehst und nicht auf seine Droh- und Erpressungsbriefe eingehst, dann sagt er, ey, weißt du, was du werden könntest, wenn du nicht mit Jesus gehen würdest, wenn du nicht so engstirnig sei, ja? Weißt du, was du wärst, was du für Potenzial? Und da fängt Gott fast so dir zu versprechen, du könntest so ein kleiner Gott werden. Ja? Wieder die gleiche Lüge wie im Eden. Ihr werdet wie Gott sein. Mann, wenn du wüsstest, was du sein könntest. Nimm dieses Angebot an. Nur heute reduziert 75%. Du brauchst fast gar nicht zahlen. Ja? Und diese leeren Versprechungen, die er uns macht. Super Werbung. Warum willst du überhaupt dein Leben und deine Ressourcen einsetzen für ein höheres Ziel, was in weiter Ferne ist? Sowas wie das ewige Leben. Das liegt so ferne. Lebe heute. Nimm mein Angebot an. Ja, diese immer wieder faule Werbung. In Hebräer 11, 24, 26 heißt es, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus, ich mag so sehr diesen Bibelvers, die Schmach des Christus für einen größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Mose hat durch den Glauben gesehen, was meine Mami, meine Ziehmutter mir anbieten kann, diese Stellung in Ägypten, diesen Genuss und all diesen Reichtum, es sind nichts im Vergleich zu der kommenden Herrlichkeit, zu dieser Belohnung, was ich im Himmel haben werde. Er sah die Belohnung an. Durch den Glauben hat er sich entschieden und hat gesagt, okay, ich leide mit diesen Israeliten durch die Wüste, ich will denen immer Gutes tun, die machen mich fertig, aber ich mache es dennoch. Ja. Und er hat sich entschieden und er hat zu diesen Verlockungen und zu diesem Ägypten Nein gesagt. Versuchungen gibt es täglich, aber durch den Glauben können wir Nein sagen. Wir können zu solchen Werbungsbriefen Nein sagen, auch wenn dein Name draufsteht, auch wenn es nur eine einmalige Chance ist, ja, so wie es uns vorgegangen ist. Wir können Nein sagen durch den Glauben. So, ich würde jetzt den Erpressungsbrief, den Drohbrief, und ich werde sie am Kreuz bringen. Ja, die wollen wir nicht haben. Wenn ich nicht weiß, wohin mit der Versuchung, wenn der Teufel mich erpresst, wenn ich ständig Werbung kriege, Gottes Weg zu verlassen, wenn ich Androhungen und Drohbriefe bekomme von Teufel, kann er schreien, klar, ich habe Gefühle, ich habe Schwachstellen, die lassen mich manchmal nicht kalt, ja, aber die bringe ich am Kreuz und das würde ich jeden von euch empfehlen zu tun. So, dann, ich habe jetzt geistlich gesehen nur noch drei Briefe. Ja? Also was machen wir damit? Ja, also ich habe kurioserweise diesen Brief von Amt und diese förmliche Zustellung habe ich kurioserweise behalten. Und ihr werdet auch merken, auch warum. Ich fange mit dem Besten von allen, ja, Liebesbrief. Da hat man am Kreuz gesehen, der Sohn Gottes kam auf der Erde, ist einer von uns geworden, hat unsere Sünde auf sich geladen und er hat diesen hohen Preis für unsere Befreiung bezahlt, um Gerechtigkeitswillen. Und für mich gibt es keine größere Liebe. Und es gibt keine Religion, in welcher die Liebe Gottes so ausgedrückt wird. Da könnt ihr vergeblich suchen. Es gibt Götter, die gleichgültig sind. Es gibt Götter, denen wurscht ist, wie es dir geht. Aber ein Gott, der Mensch wird, aus Liebe zu dir, der kommt auf diese Erde, der identifiziert mit uns, mit unseren Nöten, Problemen, Leiden, er nimmt sich alles auf sich und stirbt um unseren Willen, das ist der größte Liebesbeweis, die größte Liebe. Und das ist ein Brief, den ich bin mir sicher, jeder von uns schon mal bekommen hat oder davon gehört hat. Es gibt auch leider Leute, die so einen Brief noch nie bekommen haben. Und das ist sehr, sehr traurig. Ja? Ich werde euch ein paar Bibelverse zeigen, wo als Beweis ist, dass es keine größere Liebe gibt als das, was Jesus und der Vater uns gezeigt hat. Johannes 15,9: Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Das ist Jesus, was zu dir sagt: Mein Vater, Gott, der liebt mich göttlich. Es ist die perfekte Liebe. Der Vater liebt Jesus so sehr, da haben wir keine Ahnung. Wir können uns nicht vorstellen, das ist perfekt in der Liebe. Perfekt. Das ist eine göttliche Liebe. Wenn Gott was macht, der macht es perfekt. Also das können wir nicht vorstellen. Und gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Also dann ist diese Liebe, die Jesus uns ausdrückt, die ist auch genauso vollkommen, wie der Vater ihn liebt. Ja? Das ist eine vollkommene Liebe, was Jesus dir beweist. Und das sind seine Worte. Er hat es dir zugesagt. Er hat es dir versprochen. 1. Johannes 3,1: Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Der Vater, der nennt dich sein Kind. Der hat dich und er hat mich in seine Familie adoptiert. Haben wir was verdient? Konnten wir was Gott vorweisen? Waren wir gehorsam überhaupt? Wow! Und trotzdem, er nimmt dich sein Kind. Das ist eine große Liebe. 1. Johannes 4,19: Wir lieben ihn, weil wir haben diese Liebe empfangen, und normalerweise, wenn du Liebe empfängst, dann erwiderst du die Liebe, ja? Das ist normal. Und wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Galater 2,20: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, also im Körper, in diesem Leben, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also der Paulus, der redet nicht mehr so generell, ja, Gott uns liebt, Gott liebt uns, Gott, Jesus starb für die Menschheit. Der Paulus, der drückt so aus, Jesus hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben, für mich. Er hat diesen Verständnis, er sagt nicht mehr Allgemeinheit, er sagt mich. Und das ist gut, wenn du zu diesem Erkenntnis kommst, dass du, ja, Gott hat seinen Sohn geschickt und dieser Jesus, dieser Gottessohn ist für mich persönlich. Dann kannst du deinen Namen nennen, auch dazu, ein Geburtsdatum, für dich persönlich, damit es keine Missverständnisse gibt. Ja, für dich, für mich ist der Sohn Gottes gestorben. Er hat mich geliebt. Römer 5,88: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir konnten damals noch nicht fromm sein. Wir konnten nicht Lobpreislieder singen. Als wir noch Lobpreislieder gesungen haben oder überhaupt ein Gebet gebetet haben, zu der Zeit, wo Gott uns vollkommen Wurst war und uns nicht interessiert hat. Vielleicht es gab eine Zeit, wo wir Gott widerstanden haben und vielleicht ihn verleumdet haben. Selbst dann, schon damals hat er uns geliebt. Schon damals. Du warst damals noch nicht fromm, du hast es nicht verdient. Aber als wir noch Sünder waren, Gott, Jesus, hat uns geliebt. Und das ist ein Liebesbeweis. Du hast es nicht verdient, aber ich liebe dich trotzdem. Und das war in meinem persönlichen Leben auch der Knackpunkt. Ich habe meinem Vater so viele Schwierigkeiten gemacht. Und die Mutter, die war außer sich. Ja. Meine Mutter ist eine sehr starke, ist eine sehr willensstarke Frau. Die hat mich oft zur Vernunft gebracht. Ja. Und schau mal, was dein Sohn macht. Und die hat wirklich, da gab es Bände zu schreiben über das Üble, was ich angestellt habe. Und mein Vater, der hat mich immer in Schutz genommen. Und er hat mich geliebt, wo ich es nicht verdient habe. Und da hat er mein Herz gebrochen. Und letztendlich bin ich auch Christ geworden, weil jemand mich geliebt hat, wo ich es nicht verdient habe. Und ich kann euch nicht beschreiben, da ist zwischen mir und meinem irdischen Vater so eine Verbindung entstanden. Ach, ich kann es nicht beschreiben. Und da, wo mein Papa gestorben ist, da habe ich viel mehr auf den himmlischen Vater konzentriert und ich habe gesagt, wenn mein irdischer Vater mich so geliebt hat, und wie viel mehr liebt mich mein Vater im Himmel mit dieser vollkommenen Liebe. Und das steht jedem von euch zu, diese vollkommene, perfekte Liebe des Vaters. Johannes 15, 13. Und ich könnte wirklich Stunden Bibelverse zitieren, wo ich die Liebe Gottes für uns beweise. Johannes 15, 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus nennt uns seine Freunde. Und er hat es am Kreuz bewiesen, stellvertretend hat unsere Strafe auf sich geladen. Sehr schönes Brief. Wir können, und meistens bei der Evangelisation benutzen wir diesen Liebesbrief. Gott hat dich lieb. Und versuchen wir, Leute zu Jesus zu ziehen durch seine Liebe. Ich habe aber, wie gesagt, kurioserweise noch diesen amtlichen Brief, ja? Diese förmliche Zustellung. Und ganz, also so vom Gefühl her würde man sagen, dass die zwei irgendwie sich widersprechen oder sollte man die, also auf dem kann man verzichten, was glaubt ihr? Kann man denn auf dem verzichten? Also ihr seht schon, ja. Aber wie können wir Gottes Liebe verstehen und die Rettung verstehen? Weil dann würden sie sagen, ja, Jesus liebt dich. Ja, schön. Jesus will dich erretten. Ja, von was denn? Soll er machen? Soll er mich lieben? Aber soll mich in Ruhe lassen, oder? Wir können nie die Liebe Gottes verstehen, gäbe es nicht diesen Brief vom Amt, die förmliche Zustellung. Ja? Und da, das ist nicht, manche meinen, dass der Beamte, der das geschrieben hat, voller Hass und der will dir, das hast du da. Zu Recht kriegst du jetzt diese Strafe. Und dass dieses Brief mit Vollgefühl und Hass dir gegenüber erfüllt ist. Nein, das steht im Bild, sagt, okay, ja, schon wieder einer geblitzt. Ja, das Gesetz muss erfüllt werden. Ja. Und dieses Brief sagt, geistlich gesehen, wir sind alle Sünder. Wir haben alle verbockt, ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Jeder Mensch, der Odem hat oder Odem hatte, der hat gesündigt. Oder alles, was sich Mensch nennt, der hat gesündigt. Wir sind Sünder und wir haben das Gesetz gebrochen, ohne Ausnahme. Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor dem Gott haben sollten. Wir werden nie dieser Heiligkeit und dieses perfekte Leben leben, genug leben, dass Gott sagt, okay, gut, du hast es geschafft, jetzt bist du prima, jetzt bist du toll. Nein, das können wir nicht. Und die Sünde und diese Fähigkeit zu sünden, das steckt so tief bis in unserem Knochenmark. Und manchmal, wenn Knochenmark kaputt ist, da hilft nur noch eine Knochenmarktransplantation. Brauchst du neue Knochenmark. Also viele Menschen meinen auch, ich werde Christ, ich werde Gott gefallen und er wird mich zu einem besseren Menschen machen. Das könnt ihr vergessen. Ihr werdet nie bessere Menschen. Unsere einzige Chance ist, neue Menschen zu werden. Und das kann durch Wort und durch das Geist Gottes passieren. Er kann dich vom Neuen gebären. Er kann dich in eine neue Schöpfung machen. Also, sind die zwei Briefe kompatibel? Er hat mich geliebt. Der hat meine Strafe auf sich genommen, weil ich es verdient habe. Und jeder von uns hat es verdient. Und aus dem Grund habe ich diesen Brief behalten. Also für die detaillierte Predigt. Wenn du so einen Brief bekommst, da hilft nichts, wenn du wie eine schmollende Prinzessin, die mögen mich nicht. Buhu. Nein. Wenn du so einen Brief bekommst, da weißt du ganz genau, ich habe es verbockt. Es gibt keine Diskussion, dass du es nicht verdient hast. Ja? Wenn du so einen Brief bekommst, dann ist sicher, du hast ein Gesetz gebrochen. Also keine schmollende Prinzessin, sondern vernünftig, okay, ich muss was damit machen. Und dieser Brief, der offenbart mir dieser Brief und das Kreuz löst dieses Problem. Der Herr Jesus ist unser bester Anwalt. Normalerweise, wenn ihr das bekommt, ihr rennt wenn es eine richtig große Summe ist oder ein, sagen wir mal so, gravierendes Vergehen, da geht ihr am besten zum Anwalt. Und wenn du zum Anwalt gehst, sagst, oh, weißt du, Anwalt, eigentlich ist es nicht so schlimm und oh, das ist einfach so passiert und ich bin eigentlich nur total nett. Der Anwalt sagt, willst du, dass ich dir helfe, sag mir die nackte Wahrheit. Hast du die Person umgebracht oder nicht? Ich werde es nicht weiter erzählen, ja? Und wenn du wirklich Hilfe willst, dass der Anwalt dir hilft, dann musst du ihm die nackte Wahrheit. Und der hat diese Schweigepflicht. Der wird die nicht an die Staatsanwaltschaft übermitteln und sagen, ja, der war es, boom, schnell. Ja? Nein, er verteidigt sich. Und ich glaube, im geistlichen Sinne, das ist auch so eine Sache, okay, ich bin schuldig, ich spreche mit meinem Anwalt. Und zufälligerweise, dieser Anwalt ist der auch, der bereit ist zu sagen, weißt du, das, was du verbockt hast, habe ich auf mich geladen. Ich zahle deine Schuld um Gerechtigkeit willen. Jesus ist Gerechtigkeit. Jesus ist Gott. Gott ist gerecht. Jesus ist gerecht. Und er sagt, ich kann nicht einfach sagen, Schwamm drüber, wir tun so, als wäre nichts passiert. Nein, weil sowas kann man nicht einfach abtun. Wenn es wirklich Gerechtigkeit gibt. Und Gott, wie gesagt, Gott macht es perfekt. Gott macht es gründlich. Und dann gehen wir zum Anwalt. Er verteidigt uns vor die höchste Instanz, vor der Gerechtigkeit und der bezahlt auch unsere Schuld. Das lesen wir zum Beispiel zum Ostergottesdienst, Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und nicht nur körperliche Heilung, sondern seelische Heilung, weil das ist wirklich, was zählt. Dieser Körper, der quietscht und der hat halt seine Probleme mit dem Alter und auch im jungen Alter. Ja, aber wichtig ist, dass meiner Seele gesund ist, dass er meine Seele heilt. Ja. Wohin mit dem Brief? Zum Kreuz. Ja. Jetzt haben wir noch einen Infobrief. Ja? Also den habe ich auch behalten, weil er wichtig ist. Er beinhaltet wichtige Informationen. Wir bekommen ab und zu mal von Landratsamt, ja, ihr seid ehrenamtlich tätig, so und so, toll, da gibt es die Veranstaltung, da könnt ihr das machen. Oder wichtige Bekanntmachungen, die uns als Bürger beeinflussen. Ja, ist gut, die zu wissen, bestimmte Sachen, die sehr wichtig für uns sind. Und wenn wir selbst diese Befreiung durch den Jesus, Herrn Jesus erfahren haben und diese Schuldenerlass und diese Freiheit erfahren haben, wir merken, dass es um uns herum auch andere Menschen gibt, die, sagen wir mal so, ähnliche Probleme haben wie wir oder sogar Erpressungsbriefe, Drohbriefe und so weiter. Oder diese, die haben auf diese faule Werbung draufgebissen und jetzt stecken sie in einem Abo-Falle, heißt es. Und das ist wirklich die Sünde. Man fängt, man macht einen Kompromiss und irgendwann mal steckt man so weit drin in irgendeiner Sucht und das ist diese Abo-Falle. Ja? Und du hast vorhin gedacht, okay, das wird Glück, es wird Happiness sein, aber du hast nicht das Kleingedrückte gelesen. Ja? Abhängigkeit. So. Und wenn wir diese Befreiung und diese Vergebung durch unseren Herrn Jesus, diese Sonnenschaft erlebt haben, dann kommt so ein Angebot, hey, guter Bürger, wir haben noch so viel zu tun, Menschen zu helfen, die in Nöte stecken, in unserem Fall geistliche Nöte, die wissen nicht, was die Liebe ist, die haben nicht so einen Rosenbrief gekriegt, die wissen nicht, was Vergebung heißt, Wiederherstellung heißt, Heilung. Und dann gibt es, du kannst etwas dafür tun. Du kannst dich ehrenamtlich engagieren, damit Leute, die in der Not sind, das Gleiche erfahren wie dich. Und in 2 Korinther, Kapitel 5, Vers 17 bis 20 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das ist, was vorhin gesagt habe. Also keine besseren Menschen, sondern neue Menschen. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Bist du mit Gott versöhnt, hast du diese Vergebung erfahren. Da hat dir Gott als Aufgabe gegeben, ich will mich mit mehreren Menschen versöhnen, die genau in die gleiche hoffnungslose Situation waren wie dich. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Warum kehrt ihr dem Leben den Rücken zu? Warum wollt ihr nicht zum Licht kommen? Warum habt ihr Angst vor Gott, der eigentlich heilig, liebevoll, gerecht, er ist gut, per Definition ist gut. Warum haben wir Angst von dem guten Gott, von dem liebenvollen Gott? Warum haben wir Angst? Warum kehren wir dem, der das Leben ist, den Rücken zu und rennen wir in die andere Richtung? Lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich habe ein bisschen geschaut, ich bin halt mehrsprachig und ich habe verschiedene Übersetzungen verglichen und es gibt Übersetzungen, in denen dieser Bibelvers hat irgendwie mehr Wucht. Versteht ihr, was ich meine? Also irgendwie die Worte, die haben mehr Wucht. Und ich habe geschaut, woran es liegt. Also das Wort im Vers 20, Gott selbst durch uns ermahnt, also das Wort ermahnen, ist im Grundtext, in dem griechischen Grundtext, Parakaleo. Also ihr kennt vielleicht Paraklet, das ist uns zur Seite gestellten, das ist der Heilige Geist. Ich werde euch ein Parakletos schicken und diese Worte, die haben die gleiche Wurzel und Parakaleo heißt es auch in anderen Übersetzungen anflehen. Es ist das gleiche Wort, was benutzt wird, zum Beispiel ich muss mal kurz schauen, in Matthäus Kapitel 8, Vers 5. Das ist diese Situation, wo der Hauptmann vor Jesus kommt und der bittet, heile meinen kranken Knecht. Also es ist so ein Anflehen. Der kommt, Jesus, ich habe einen Knecht, der ist so toll, der dient mir so treu, der ist krank, der wird sterben. Bitte, Parakaleo, bitte. Das ist so mit Nachdruck, bitte, ich flehe dich an, heile ihn. Und ich habe geguckt in American Standard Version, King James Version, International Standard Version, English Majority Text Version und die zwei rumänischen Übersetzungen steht das Wort, wir flehen euch an. Wir flehen euch an. Lasst euch versöhnen mit Gott. Anflehen. Wir haben so gut in Gottes Gegenwart. Wir haben so viel Segnung. Wir haben so viel Frieden. Und wir sehen auch Menschen und Leute, die wir lieb haben und die haben diesen Frieden und diese Vergebung und diese Gottessonnenschaft und diese Freiheit noch nicht. Und es tut so weh. Und ich kann den Paulus verstehen, warum er diese Parakaleo da benutzt hat. Wir flehen euch an, versöhnt euch mit Gott, macht Frieden mit Gott. Er will euer Bestes. Er will euer Bestes. Paulus hat einmal so verzweifelt gesagt, der war so verzweifelt über die Juden, die Jesus abgelehnt haben, der hat gesagt, ich würde am liebsten selber verworfen werden, damit meine Brüder, also die Jesus abgelehnt haben, gerettet werden. Das war so groß, diesen Schmerz für ihn. Also, wie gesagt, es gibt andere Übersetzungen, also in Englisch, in Rumänischen gibt es noch einige, die benutzen dieses Wort. Wir flehen euch an. Also Gott fleht euch an durch uns. Wir bitten euch, versendet euch mit Gott. Auf einen anderen Aspekt wäre, wenn wir mit Gott versöhnt sind und diesen Dienst haben, wir wären grausam und unfair, wenn wir diesen Dienst nicht tun. Jeder auf seine Weise. Also ich muss zugeben, ich bin manchmal so schlecht in irgendwie andocken oder irgendwie sagen, ach, Gott hat dich lieb oder es gibt Rettung, du kannst durch Jesus so viel Segen empfangen. Ich bin schlecht, aber ich probiere es immer wieder. Ich bin so schlecht. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, es wäre unfair von mir. Ich habe auch einen Atheisten beobachtet, der hat Folgendes gesagt. Der ist ziemlich berühmt, der streut überall seine Videos, seine Blogs und so weiter. Und er hat etwas gesagt, was mich persönlich sehr zum Nachdenken hat mich auch erschüttert. Und also, was dieser Atheist gesagt hat, wenn eure Botschaft, also ihr Christen, wahr ist, wie sehr müsst ihr uns hassen und verachten, indem ihr uns diese Botschaft verschweigt und nicht mit Nachdruck verkündigt? Wenn ihr wirklich überzeugt seid, wie sehr müsst ihr uns hassen? Er ist so ein Typ, der steht radikal, ne, Gott ist nichts, und der kämpft und investiert seine Zeit, und der will ganz viele Leute für seinen Unglauben gewinnen. Und er hat gesagt, für mich, es gibt nichts dazwischen. Ja? Entweder oder, und wenn ich was mache, dann egal ob Christ oder Atheist, dann mache ich es voll. Vollgas. Und das hat mich total berührt und zum Nachdenken gebracht, wie sehr müsst ihr uns nach, wenn eure Botschaft stimmt, und wir wissen, dass es stimmt, und wir haben es erfahren, wir haben es erlebt, wir haben so viele Zeugnisse. Mich hat es zum Nachdenken gebracht. Ich will keine Art von Druck machen, für niemanden. Egal wie wir die Botschaft Gottes weitergeben, sollen wir aus Liebe zu Gott machen. Wir wollen, sonst gehen wir zu den anderen Briefen. Wisst ihr, wenn wir was zwanghaft machen, wir wollen nicht die Leute in das Reich Gottes erpressen. Ja? Und Gott bewahre, wenn wir falsche Versprechen oder falsche Verheißungen geben, um Leute für Christus zu gewinnen. Gott bewahre. Also so faule Werbung für Jesus machen, er braucht das nicht. Er braucht es, so wie er es gesagt hat. Ich bin der Auferstehung und das Leben. Wenn an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du an Jesus, hast du das ewige Leben. Es kann sein, dass es ab und zu mal haarig wird, wenn du Christ wirst, dass du angedroht, dass du unter Druck gerätst. Er hat nicht versprochen, dass alles picobello läuft in deinem Leben. Und wir wollen, egal wie wir diese Botschaft weitergeben oder welche Briefe wir mit uns tragen und verteilen, diese Methoden wollen wir nicht anwenden. Wir wollen niemanden in Gottes Reich erpressen, keine falschen Versprechungen. Wir wollen auch niemanden drohen. Ja? Hölle und Verdammnis mit dir. Ja, das wollen wir nicht anfangen, sondern ich würde sagen, wir machen einen gesunden Misch aus diesen drei Briefe. Denn wir haben diese Post bekommen, wir wissen, was da steht, ja. Und je nachdem, wie Gott uns führt, ja, wir sollen diese Briefe benutzen, diese Botschaft. Es ist eigentlich eine Botschaft, es sind nicht drei verschiedene Botschaften, es ist eine und die gleiche, ja. Infos, die Liebe und diesen, du hast ein Problem. Und wir sind nicht schlecht gemeint, wir meinen es nicht schlecht mit dir. Das Problem muss geklärt werden, ja. Definitiv. Und Paulus sagt noch eine interessante Sache, was die Briefe angehen, in 2. Korinther 3, 2 bis 3. Unser Brief sei dir selbst in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Also wenn du nicht sehr mächtig mit Worten und Evangelisationstechniken bist, jemand schaut sich dein Leben an. Auf Arbeit, Freizeit, wo auch immer. Ja? Und er sagt, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid. Durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln des Herzens. Wenn du nicht mächtig in der Evangelisation bist, aber diese Briefe sichtbar in deinem Leben sind und die Leute gucken dein Leben an, glaub nicht, dass ihr so unbeobachtet durch die Welt geht. Im Gegenteil, ihr kriegt es nicht mit, aber ihr werdet beobachtet. Und wenn die Liebe Gottes sichtbar wird in eurem Leben, wenn Informationen, wichtige Informationen über das Reich Gottes da sind, und wenn du zugibst, weißt du, ich bin ein sündiger Mensch. Eine von den größten Anklagen, die die Welt einem Christ bringen kann, du bist ein Heuchler. Du tust so, als wärst du perfekt. Aber wenn wir diesen Brief behalten und sagen, nein, ich bin nicht perfekt. Ich werde ab und zu mal geblitzt. Ich versuche es zu vermeiden oder habe was versäumt oder was auch immer. das ist Teil von unserem Leben. Das ist das eigentlich, was uns zum Kreuz bringt. Alle haben gesündigt. Und ich glaube, wir tun uns als Christen im Privatleben und auch in der Gemeinde in diesen Gefallen, wenn wir zugeben, wir sind Sünder. Aber wir haben dieses Problem der Sünde ihm übergeben. Willst du das auch? Ich will nicht in der Kirche gehen, da sind zu viele Heuchler da. Schön, wir haben Platz für einen mehr, komm rein. Du bist auch ein Heuchler. Ja? Ich meine, das ist so gut und wichtig, durch unserem Leben, wir werden gelesen, wir sollen authentisch sein. Wir sollen Gottes Wissen besitzen, Informationen. Und vor allem sollen wir die Liebe anziehen. Dann, du bist der beste Brief, den Gott jemals geschrieben hat. Du bist der beste Brief, der Gott jemals geschrieben hat. Amen.